Wisst ihr was? Ich hasse Menschen. Also vielleicht nicht ganz. Also das wäre wahrscheinlich schlimm, weil dann hätte ich meinen Beruf doch gewaltig verfehlt. Aber sagen wir es mal so, mein Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Begegnungen ist deutlich geringer ausgeprägt als das meiner Frau. Klingt das besser? Ja, schon, ne? Das zeigt sich zum Beispiel daran, wie ich mir einen perfekten Urlaub im Moment ausmalen würde. Eine einsame Hütte im Wald mit meinen Laufsachen, 5 Büchern und meinen Laufschuhen. Und Kaffee, viel Kaffee. Mehr brauche ich nicht. 3 Wochen keine Menschen, 3 Wochen kein Wort reden müssen. Ja. Das fühlt sich gut an. Meine Frau hat nach 2 Tagen ohne zwischenmenschlichen Kontakt zu vereinsamen, ihre Sprache zu verlieren und jämmerlich zu sterben. So unterschiedlich sind die Bedürfnisse ausgeprägt. Aber der Satz, ich brauche keine Menschen, der wäre auch aus meinem Mund eine Lüge. Denn kein Mensch kann ohne zwischenmenschliche Beziehungen existieren. Das widerspricht zutiefst unserer Natur. Wir sind so geschaffen, dass wir andere Menschen brauchen, um zu existieren. Und ich glaube, während dieser Corona-Zeit war genau das Problem. Ganz ehrlich, es ist mir vollkommen wurscht, ob ich beim Einkaufen eine Maske tragen muss oder nicht. Es war nicht schön, hier im Gottesdienst mit Maske zu sitzen. Und es ist schöner ohne Maske, aber gar kein Ding. Aber diese Kontaktbeschränkungen, dieses nicht miteinander agieren können, diese menschliche Ferne. Ich glaube, das war das große Problem dieser Pandemie. Und auch hier ist es natürlich wieder so, dass Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Ja, es gab so ein paar Leute, die sich dachten, oh, ich muss niemanden mehr treffen, ich darf mich in meinem Keller vergraben und bin auch noch der Held der Republik, weil ich alle Kontakte vermeide. Andere wiederum haben da viel mehr drunter gelitten. Und ich glaube, auch bei den Kindern gerade tut mir das richtig weh, wenn man sagen muss, nee, die Freunde, das funktioniert gerade nicht. Ich war sehr dankbar, dass unsere Kinder sehr eng beieinander sind, sich selbst hatten und da spielen konnten. Aber das war schon eine Herausforderung. Und das ist einer der Gründe, warum wir dieses Jahresmotto, warum wir diesen Schwerpunkt so setzen wollen. All you need is love, beziehungsreich leben. Und wir wollen keine Einengung auf Ehe. Wir machen jetzt hier kein Jahr lang Eheberatung und Ehetipps, sondern wir wollen wirklich gucken, Beziehungen in all ihrem Reichtum, in all ihren Formen, in all ihren Ausformungen. Und selbst da werden wir nicht alle erwischen, weil es so viele gibt. Wir haben also wirklich genug zu tun für dieses Jahr. Und heute in dieser Predigt möchte ich so ein bisschen die Schneise legen, so ein bisschen gucken, worum geht es denn, wenn wir über Beziehungen reden? Worum geht es, wenn wir über Freundschaft und so weiter reden? Und ich möchte das nicht nur theoretisch machen. Es wird auch immer einen Bibelvers geben, einen Text, woran ich das festmache. Aber ich habe mir 4 verschiedene Interviewpartner eingeladen. Und ich werde 4 kurze Themenblöcke haben, jeweils mit einem Interview, wo ich mir diese Beziehungsaspekte ganz praktisch mit euch angucken möchte. Und über allem, eigentlich über dem ganzen Jahr, könnte ein Bibeltext stehen. Nämlich aus 1. Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. Gott ist ein Beziehungsgott. Das tiefste Wesen Gottes ist die Sehnsucht nach Beziehung. Darum haben wir einen dreieinigen Gott, der in sich selbst Beziehung haben kann. Und der uns mit dem einzigen Zweck geschaffen hat, dass er mit uns Beziehung haben möchte. Ganz wichtig, Gott braucht uns nicht. Gott hat in sich selbst genug Beziehung. Aber der hat so einen Bock auf Beziehung, der hat so Lust auf Beziehung zu uns, dass er nicht aufhören konnte, Menschen zu machen, weil er sagt, ey, ich möchte mit diesen Menschen zusammen sein. Und wir sind Gottes Ebenbild. Wir sind wie er, von unserem Wesen her. Und weil das in Gott drin liegt, liegt es in uns drin. Es kann kein Mensch sein, ohne Beziehungen geben. Und mir ist bewusst, dass bei allem, was jetzt kommt, bei allen Beziehungsfeldern, es immer auch toxische Beziehungen geben kann. Ich weiß, dass es Ehebeziehungen gibt, die zutiefst kaputt sind. Ich weiß, dass es Eltern-Kind-Beziehungen gibt, wo Gräben da sind, Verletzungen. Ich weiß, dass es Freundschaften geben kann, die nicht aufbauen, sondern zerstören. Und vielleicht sitzt du jetzt nachher drin bei dem einen oder anderen Punkt und denkst dir, oh Chris, ey, was du da erzählst, ist ja nett, aber wenn du wüsstest, was ich erlebe, was ich erlebt habe, es ist mir bewusst. Aber ich gehe heute vom Optimalfall aus, so wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn dich da was triggert, wenn dich da was berührt und du merkst, da passt meine Realität nicht zur Theorie, dann mache ich dir Mut. Hol dir Hilfe, komm auf uns zu und lass uns gucken, wie wir aus diesem Kaputten wieder mehr das machen können, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Okay? Wir schauen uns also jetzt das an, wie Gott das eigentlich wollte. Und damit sind wir bei unserem ersten Beziehungskreis, den ich überschrieben habe mit bis dass der Tod uns scheide. Ehe. Und ich weiß, ich begebe mich beim Thema Ehe auf ganz dünnes Eis. Zum einen, ich habe es selber erlebt, können Ehen kaputt gehen, können Ehen scheitern und dann drehen sie sich oft genau in das Gegenteil von dem, wie sie eigentlich sein sollten. Aber auch darüber hinaus ist es dünnes Eis. Unsere Gemeinde richtet sich ganz stark auf Ehe und Familie aus. Wir wollen junge Familien erreichen und tun das zum Glück auch. Aber wir haben hier auch Singles dabei. Leute, die alleine sind. Ob bewusst, also gewollt oder ungewollt. Und da kann das ganz schön nerven und vielleicht auch wehtun, wenn hier immer von Ehe geredet wird. Man hockt alleine da. Wir wollen diesen Punkt aber trotzdem machen. Und ich möchte niemanden ausschließen, weil ich glaube, dass diese Sehnsucht und auch die Realität das Ganze abbildet. In der Bibel ist klar, dass die Sehnsucht nach Partnerschaft, dass die Sehnsucht nach dieser intimen Nähe, die nur in der Ehe möglich ist, zutiefst menschlich ist. Es gibt Menschen, die haben die Gabe, alleine zu sein. Aber das ist eine Gabe. Das ist dann die Ausnahme, zu der Gott bewusst begabt hat. Und das Normale ist, dass wir diese Sehnsucht in uns tragen, uns an einen anderen Menschen zu hängen, unser Herz, unsere Seele und mit ihm verbunden zu sein. Und ich habe das selber gemerkt. Ende 2011 ist meine Ehe kaputt gegangen. Und das Jahr 2012 war geprägt von Aufarbeitung, Trauerarbeit und irgendwie Überleben. Ich habe das Jahr sehr bewusst genutzt, um mit Therapie, mit Seelsorge an mir selbst zu arbeiten. Und ich habe es auch ganz bewusst als mein Trauerjahr ausgeschrieben. Sämtliche Formen von Beziehung, von Verliebtsein waren tabu. Und ich habe dieses Trauerjahr am Ende ganz rituell auch beendet. Und gesagt, so, und jetzt bin ich wieder frei. Und ich habe kurz vor Ende 2012 einem Freund eine E-Mail geschrieben. Ich habe gesagt, du, Trauerjahr ist jetzt rum und weißt du was? Ich freue mich auf 2013. Endlich wieder leben. Und ich habe so keinen Bock auf Weiber. Ich werde laufen. Ich werde reisen. Ich habe mich zu 5 Wettkämpfen angemeldet. Ich genieße mein nächstes Jahr ohne Frauen. Am 3. Januar 2013 habe ich mich auf einer christlichen Partnersuchbörse angemeldet. Am 5. Februar 2013 habe ich Carina kennengelernt. Am 28.05.2013 habe ich mich verlobt. Und am 5.02.2014 habe ich geheiratet. Das zum Thema keinen Bock auf Weiber. Und ich habe das gemacht und stand da, was tue ich hier eigentlich? Warum tue ich das? Weil in mir diese Sehnsucht nach Zweisamkeit, nach Partnerschaft, wohl doch tiefer verankert war, als ich es selber geahnt habe. Und ich merke aber natürlich auch, dass dieser Bereich Ehe total umkämpft ist. Ich habe es selber erlebt, ich habe es gerade schon gesagt, und auch als Seelsorger ist das der Bereich, wo ich den meisten Mist erlebt habe, den meisten Verletzungen und die meiste Zerstörung tatsächlich. Und ich glaube, dass Gott sich das grundlegend anders vorstellt. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier ein Ehepaar nach vorne bitten darf, die schon ein paar Tage miteinander unterwegs sind und anscheinend das ganz gut gemacht haben. Efi und Andreas, danke, dass ihr euch bereit erklärt habt. Dürft euch hier hinsetzen. Ich hätte da ein paar Fragen an euch. Erstmal so die technische Frage. Müsste an sein, muss nichts drücken. Das lieben Techniker, wenn man ins Mikro reinpustet. Ist an, Andreas. Ist an.
Ist an?
Ja. Wie lange seid ihr verheiratet?
Knapp 43 Jahre.
Ey, da war ich minus 4, als ihr geheiratet habt. Super. Gut. Respekt. 43 Jahre, ihr lebt beide noch. Es scheint also...
Ne? Ja, es geht's gut.
Das ist hervorragend. Was würdet ihr sagen, was zeichnet denn eure Beziehung aus?
Also ich würde sagen, also gegenseitige Wertschätzung und dass wir gemeinsam mal im Glauben wachsen haben können, dass jetzt nicht der eine vorbretscht ist und der andere unter fernen Liefen blieben ist.
Wir haben Gott sei Dank miteinander Jesus kennenlernen dürfen in der Freizeit. Ja.
Und ich suche Treue und dass man weiß, dass man vertrauen kann, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, der andere ist nicht ehrlich. Ne? Und halt, dass man gemeinsam dann auch betet, auch frei betet. Wir machen das immer abends im Bett an, normalerweise. Ne? Und das ist dann, finde ich, ein intimer Bereich, ne? Wo man sich gegenseitig öffnet. Und das tut uns gut.
Dankeschön. Könnt ihr uns so vielleicht ein, zwei ganz praktische Tipps geben? Was tut ihr ganz konkret, um eure Beziehung gesund zu halten? Was sind so eure Werkzeuge?
Genau, also das hat Andreas jetzt schon erwähnt, dass wir abends miteinander das Andachtsbuch lesen und dann miteinander beten. Was für uns auch ganz wichtig ist, lasst die Sonne nicht untergehen, ehe ihr verzeiht. Also wir streiten teilweise ganz schön heftig, versuchen also auch nicht mit Ausdrücke umzugehen. Aber ja, wir können auch nicht schlafen und macht bis drei nicht schlafen, wenn wir uns nicht versöhnt haben. Also, und darum müssen wir wirklich, ja, einander vergeben, das ist ganz wichtig. Ja, was wir auch regelmäßig machen, das sind Ehewochenende. So alle paar Jahre mal ein Ehewochenende von Team F oder Schönblick. Genau.
Super. Ja. Schön, vielen Dank. Jetzt habt ihr noch jeder einen Satz. Oder willst du noch was sagen?
Also ich hätte halt nur ergänzen wollen, dass wir jetzt schon seit langem Ehepaarkreis haben und würden uns freuen, wenn jetzt noch ein Paar dazustoßen wird.
Wir haben uns gestern unterhalten, seit 38 Jahren machen Sie diesen Ehepaarhauskreis. Seit 38 Jahren. Und Andreas meinte, dass um die 50 Paare dürften bei uns schon durchgegangen sein. Also wenn ihr das 51. sein wollt und einen Hauskreis sucht, die beiden sind die Ansprechpartner. Jetzt habt ihr beide noch einen Satz. Was schätzt ihr am jeweils anderen besonders?
Ja, der Andreas ist immer optimistisch und er macht da manches für mich aus Liebe zu mir. Und muss man jetzt noch sagen? Genau, dass er immer sagt, er würde mich jederzeit wieder heiraten. Also das ist ja ganz wertvoll.
Also was ich an der Eve also so bewundere, ist ihr Organisationstalent, dass sie sich immer für mich da hübsch macht. Sie hungert zum Beispiel, dass sie da so schlank und rank ist, dass ich sie attraktiv finde. Also das ist ja toll. Und sie ist halt der Mittelpunkt, sie tut die sozialen Kontakte pflegen. Ne, da wäre ich ein wenig so ähnlich wie du, Chris.
Ich wollte gerade sagen, kommt mir bekannt vor. Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns habt reingucken lassen. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Ich glaube, sowas ist ein Applaus wert, solche Menschen zu erleben. Könnt ihr einfach auf dem Stuhl leben. Und die beiden haben mir eigentlich jetzt schon die Steilvorlage noch gegeben, was ich euch mitgeben möchte. Das sind zwei Bibelverse, die mir, was Ehe angeht, total wichtig geworden sind. Das eine ist Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht zu Christus. Und das zweite, Römer 12, Vers 10, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung entgegenzubringen. Und das ist ja genau das Gegenteil eines Teufelskreises, was wir hier erleben. Es ist sozusagen ein Gotteskreis. Wenn wir Römer 12 ernst nehmen und immer darauf bedacht sind, besser zu sein als der andere, ihm Gutes tun. Wie cool wird das denn? Ich komme abends nach Hause nach einem langen Dienstag und meine Frau ist dabei, Wäsche aufzuhängen. Das ist ihr Job, das ist unsere Arbeitsteilung. Und alles in mir schreit, ich will aufs Sofa, ich will aufs Sofa, ich will aufs Sofa. Und dann zu sagen, nee, ich wollte ja besser sein, als sie ihm Achtung entgegenbringen. Carina, setz dich hin, ich hänge die Wäsche auf, ruh dich aus. Am nächsten Morgen komme ich in die Küche und sehe das Frühstück, was mein Job ist zu machen, ist auf einmal perfekt vorbereitet. Und ich denke mir, wie, hat die mich schon wieder übertroffen, wie schön. So, dann überlege ich natürlich den ganzen Tag, was kann ich heute Abend Gutes tun? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber versteht ihr das Prinzip? Wenn ich erstmal versuche, den anderen zu übertreffen im ganz Positiven, ihm Gutes zu erweisen, dann ist das ein Effekt, der bedeutet, ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist ein großer Kern. Es geht nicht um mich in Ehe. Es geht nicht darum, dass der andere mir ein gutes Leben verschafft. Es geht nicht darum, dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Harter Satz, aber so wichtig. Dein Partner ist nicht verantwortlich, dich glücklich zu machen. Du darfst gerne alles versuchen, deinen Partner glücklich zu machen. Aber es ist nicht der Job zu erwarten, komm und mach mich glücklich. Natürlich ist der andere die Erfüllung meiner Sehnsucht. Er ist hoffentlich das Puzzleteil, was mich ganz macht. Aber es ist eben nicht sein Job, mich glücklich zu machen. Und ich möchte euch zwei Tipps noch mitgeben für eure Ehe. Das erste ist, eine gute Ehe besteht aus drei Dingen. Reden, reden und reden. Redet miteinander und lernt, gut miteinander zu reden. Ich behaupte, 95% der Paare, die ich in Ehebegleitung hatte, hängen am Thema Kommunikation. Und oftmals so, dass nach ein, zwei Treffen man diese Dinge ganz leicht einüben kann und die Knoten platzen, weil die Leute lernen, gut miteinander zu reden. Das kann man lernen. Und egal, ob ihr ein Jahr verheiratet seid oder 43 Jahre verheiratet seid, das kann man auch dann noch lernen. Und ich mache euch Mut, holt euch Hilfe und lernt, gut miteinander zu reden. Und den zweiten Ansporn, den habe ich nur für die Männer, weil der steht in der Bibel explizit für die Männer drin. Ich vermute, die Frauen dürfen das auch, aber für die Männer ist es geschrieben. Da steht, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Jetzt überlegen wir mal, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er ist für sie gestorben. Er hat alles für sie hingegeben. Bin ich noch ein bisschen von weg, von diesem Anspruch. Und es geht nicht um Perfektion. Aber ich will meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Selbstlos hingegeben und mich mit ihr übertreffen, ihr etwas Gutes zu tun. Vom 7. bis 14. Februar 2022 werden wir in Diesbeck die Marriage Week veranstalten. Eine Woche lang soll es sich um Ehe drehen. Und wir wollen da nicht groß Theorie machen, sondern wir wollen Paare schulen und Gutes tun. Gutes tun vor allem. Wir wollen Ehe fröhlich machen. Sucht euch Ehebegleitung. Sucht euch Menschen, die euch helfen, weil Gott hat einen Anspruch an Ehe. Gott will sehr gute Ehen. Und sehr gut, alle Lehrer hier wissen das, bedeutet eins. Jesus will keine guten Ehen. Er will keine befriedigenden Ehen. Gottes Idee von Ehe ist sehr gut. Auch da ist bei mir noch viel Luft, aber ich will mich danach ausstrecken und ich mache euch Mut, das auch zu tun. Gibt ihr den schönen Spruch, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht, ne? Und bei Ehe, über das wir gerade geredet haben, ein Ehepartner wird man wieder los. Soll man nicht, tut weh, aber es ist möglich. Meine Kinder bleiben meine Kinder, mein Leben lang. Meine Eltern bleiben meine Eltern, solange sie sind. Und darum, weil das eine lebenslange Bindung ist, ist es so wichtig, wie wir diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestalten. Und der Text hierzu hat sich ja fast von alleine angeboten. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich dir geben werde, spricht Gott der Herr. Das fünfte Gebot nach jüdischer Zählung. Und ich muss euch sagen, ich habe eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit diesem Gebot. Ich bin katholisch getauft und mein Religionsunterricht hat ein katholischer Priester über 80 gemacht. Und dann ging es in der ersten Klasse um dieses Gebot. Und das Ergebnis für den kleinen 6-jährigen Chris war, sei brav, sei artig, sei still, widersprich nicht und lüg nicht. Das war das, wie ich meine Eltern ehren sollte. Und viel schlechter und viel falscher kann man dieses Gebot nicht auslegen. Aber das ist das, woran wir als allererstes denken, an die kleinen Kinder, die sich nicht zu benehmen wissen und die mit diesem Gebot mal erzogen werden sollen. Dieses Gebot ist geschrieben an erwachsene Kinder und ihre alten Eltern. Wie gehe ich mit meinen Eltern um, wenn sie alt, bedürftig und sind und nicht mehr können? Es gibt keine Rente, es gibt keine Pflegekasse und die Eltern mussten versorgt werden. Wie habe ich mit denen umzugehen? Das regelt dieses Gebot. Aber ich glaube, da steckt noch mehr drin. Guckt man sich dieses Wort Ehren im Hebräischen an, kann man das auch mit Schwermachen übersetzen oder mit Bedeutung geben. Also könnte man hier sagen, gib deinen Eltern die Bedeutung, die sie in ihrer Lebensphase haben sollten. Und jetzt kann das also ganz unterschiedlich aussehen. Ich mache das mal am Beispiel von Teenagern deutlich. Wenn ich einem Teenager sage, was ist die Aufgabe von Eltern im Teenageralter? Ich würde sagen, Prellbock sein. Meine Kinder sollen sich bitte an mir stoßen. Die sollen sich an mir reiben. Die sollen an mir ihre Grenzen austesten. Und dann ist mein Job als Eltern, einen festen Stand zu haben und dieser Prellbock zu sein. Das heißt, ich würde behaupten, ein Teenager, Joel, hör mal weg, ein Teenager ehrt dann seine Eltern, wenn er sie als Prellbock benutzt. Ist jetzt nicht das, was wir Eltern hören wollen, ne? Aber dann macht er sie schwer, dann gibt er ihnen die Bedeutung, die sie haben sollten. Wenn die Kinder dann vielleicht selber in der Kleinkindphase sind und die Eltern zu Großeltern werden, dann ist die Bedeutung dieser Großeltern vielleicht Ratgeber oder Hilfe bei den kleinen Kindern. Und dann ist es die Bedeutung, die die Kinder ihren Eltern geben sollen, auf ihre Ratschläge auch zumindest mal zu hören und ihre Hilfe anzunehmen. Und dann, wenn die Eltern alt werden, ist es vielleicht genau das, wofür dieses Gebot ursprünglich geschrieben war, die Bedeutung zu sehen, was sie im Leben für mich getan haben und ihnen ein Leben und Sterben in Würde zu ermöglichen. Ihr merkt, das ist viel, viel größer, viel, viel weiter und deutet damit auch darauf hin, dass Gott diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern im gesamten Lebenszyklus im Blick hatte. Und wie das praktisch aussehen kann, da freue ich mich, dass ich zwei junge Frauen gefunden habe, die darüber Auskunft geben, wie sie ihre Mutter-Tochter-Beziehung heute leben. Bianca und Sarah, danke, dass ihr euch bereit erklärt habt. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Man fragt eine Dame ja nie nach ihrem Alter. Aber Sarah, wie alt bist du?
25.
Da darf man das noch. Mit 25 bist du, würde ich sagen, der Kleinkindphase ja schon entwachsen. Ne? Ja. Und eure Beziehung wird sich jetzt anders aussehen, als du 3 warst. Bianca, wie war denn das? Wie hast du das als Mutter erlebt, diese Abhängigkeit in der Kleinkindphase und dann darüber hinaus? Wie war eure Beziehung da?
Ja, also die Abhängigkeit, das war schon, wenn man sich vorstellt, man hat so ein kleines Baby im Arm und man merkt sehr schnell, erst denkt man mal, oh, die riechen so gut, die sind so süß. Man hat sie einfach bedingungslos lieb. Aber irgendwann merkt man, die können noch nicht viel selber. Und was ich damals noch überhaupt nicht gewusst habe, vor 25 Jahren, der Chris hat schon gesagt, so lange ist es her, fast genau jetzt im September, vor 25 Jahren kam die Sarah. Und ich merkte nicht, oder ich hätte es nie gedacht, dass ich hier, naja, ich drücke es mal vorsichtig aus, so eine kleine, tickende Zeitbombe in meinen Armen halte. Genau. Dann, die Abhängigkeit nimmt dann schon ab. Die Kinder, so in der Kleinkindphase, beginnen zu laufen. Ja, entdecken auch ihr eigenes Ich, können dann selbstständig aufs Klo gehen. Und dieses eigene Ich, das durfte ich jetzt erst kürzlich erfahren, Chris, ist noch Zeit, darf ich ein Beispiel sagen?
Schnell.
Und zwar im Urlaub in Italien, ich dachte eigentlich, alles ist perfekt, Sommer, Sonne, Strand. Unsere kleine Tochter Emily 4, mitten in der Trotzphase, hat uns lautstark kundgetan, es passt einfach nicht. Ihr gefällt jetzt Sonne, Strand nicht. Und ich dachte mir, Mutter, als Mama, oh, was mache ich jetzt? Von der Nebenliege höre ich schon, von den Nachbarn höre ich schon, oh, zum Glück sind wir da schon durch. Und ich dachte mir so, oh, der Mann war noch deutlich jünger als wir. Andere Liege, die Mama sagte, zum Glück ist das bei uns schon abgeschlossen. Und ich dachte mir so, meine Nerven waren bis zum Zerreißen, wie so Drahtseile gespannt. Im Blick zurück weiß ich jetzt, was der kleinen Emily gefehlt hat. Sie war einfach müde. Ich bin dann mit ihr vor zum Strand, habe sie in den Arm genommen und sie ist dann eingeschlafen. In dem Moment dachte ich mir als Mama, es ist wirklich anstrengend. Aber ich wusste ja von meinen Großen, dass es in der Pubertätsphase dann noch deutlich anstrengender wird. Und so ist es dann auch passiert. Ich drücke es mal vorsichtig aus, das ist auch bei jedem Kind unterschiedlich. So mit 10, 13 beginnt die Pubertät. Und dann wird das Ganze echt nochmal interessant. Dann ist meine Bombe eigentlich so richtig geplatzt. Nicht böse, aber es wurden Sachen in Frage gestellt, es wurden Werte in Frage gestellt, wo ich eigentlich gedacht habe, es ist alles schon geklärt. Es ist eigentlich alles schon ausdiskutiert. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe so Mauern gebaut und diese Mauern hat man einfach nicht zu überschreiten. Also bei Sarah war das auch so, sie war relativ, sage ich mal, pflegeleicht in der Pubertät, aber ich habe nicht nur die Sarah, sondern auch noch andere Pubertierende gehabt und manche, die haben sich dann schon eine Leiter geholt und haben an die Mauer die Leiter hingestellt und haben da drüber geschaut und haben sich vielleicht sogar ein bisschen abgeseilt auf der anderen Seite. Und das war für mich als Mama dann schon eine sehr anstrengende, eine sehr lehrreiche Zeit. Jetzt im Blick zurück schaut es ein bisschen anders aus. Also ich habe dann auch gemerkt, dass die Werte dann irgendwann wieder durchkommen.
Aber wenn das jetzt ein bisschen anders ausschaut, dann hake ich da mal ein. Ich unterstelle dir mal, die Pubertät ist vorbei. Wie hat sich eure Beziehung seitdem verändert aus deiner Sicht, Sarah?
Genau, also erstmal wollte ich das nochmal mit den Zeitbomben sagen. Ja, also bei uns gab es öfter mal kleinere und auch größere Explosionen. Aber das Gute ist, und da mache ich auch Mut an alle, die jetzt Pubertäre daheim haben, das ist irgendwann vorbei. Und bei uns hat sich das so geäußert, dass wir ein gemeinsames Hobby hatten, das auch sehr zeitintensiv war, nämlich das Dressurreiten. Und ja, ich war dann auch auf Wettkämpfen und da haben wir uns natürlich auch öfter mal gezofft, wenn was dann nicht so lief. Von wegen, ja, ich weiß ja besser, wie es geht als meine Mutter, die aber schon deutlich mehr Erfahrung natürlich auch mitbringt. Was für mich aber dann immer wichtig war, dass wir uns dann einfach wieder versöhnt haben. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben dann darüber gesprochen und dann bin ich meistens in Tränen ausgebrochen. Ich war da sehr sensibel in dieser Zeit und dann war das auch wieder geklärt bei uns. Genau, und im jungen Erwachsenenalter war es dann ein bisschen anders. Da hatten wir deutlich weniger Meinungsverschiedenheiten. Ich habe einfach viele Werte auch von meinen Eltern übernommen, weil ich die einfach für gut empfunden habe. Und wir haben uns dann gegenseitig einfach wertgeschätzt. Und genau, dadurch gab es dann einfach weniger Diskussionen. Genau.
Ich habe sie immer ganz liebevoll meinen Kaktus genannt. Ich wusste nicht so recht, ob ich sie umarmen soll, ob ich sie lieber in Ruhe lassen soll. Also es war schon eine interessante Zeit.
Wenn du jetzt eure Beziehung dir anguckst, was schätzt du an deiner Mutter? Was kannst du vielleicht auch von ihr lernen?
Also ich schätze sehr an ihr, dass sie einfach eine Alltagsmanagerin ist in jeder Situation, was auch immer auf sie zukommt. Sie ist eine Beraterin, immer wenn ich mal schnell noch eine Hilfe brauche oder irgendwas wissen möchte, dann weiß sie eigentlich immer Bescheid. Und ja, was ich auch an ihr wirklich schätze, ist, dass sie einfach Gespräche mit meinen Geschwistern führen kann, die oft nicht einfach sind, weil ich das ja auch mitbekomme und ich wüsste in der Situation manchmal nicht, was ich machen würde. Und da kann man echt viel von ihr lernen. Und auch ja, so einfache Sachen wie Backen kann man von ihr lernen oder Kochen. Genau, aber auch eben tiefere Gespräche zu führen.
Dankeschön. Wie siehst du deine Rolle als Mutter bei Sarah, also einer erwachsenen Tochter, heute?
Ja, also da sehe ich mich als, ja, wie sie schon gesagt hat, als Beraterin. Manchmal vielleicht noch ein bisschen als Managerin, aber eher schon ganz, ganz im Hintergrund. Was mich immer besonders freut, ist jetzt so, wenn wir uns jetzt unterhalten, man merkt einfach, oder wenn ich sie ja beobachte so im Alltag, die Werte, die man damals in der Kindheit gelegt hat, diesen Grundstein, diese Beziehung, die man gelegt hat, die kommt wieder. Das ist einfach, das ist wieder da. Sie verhält sich dann oft so, wie ich sie früher in Erinnerung hatte und was mir ihr auch wirklich an Wert mitgegeben hat. So ich würde auch sagen, wir sind aneinander gewachsen. Also wir haben uns gerieben in der Pubertätsphase, haben uns die Kanten und Ecken ein wenig rund gemacht, aber sind dann wirklich auch an diesen Gesprächen, an diesen Diskussionen gewachsen. Heute würde ich so sehen, wir sind wirklich kompetente Gesprächspartner. Wenn man es jetzt vergleicht mit einem Volleyballspiel, unsere Familie spielt ab und zu mal gern Volleyball, würde ich so vergleichen, ich bin nicht mehr der Coach, sondern wenn ich der Sarah den Ball zuwerfe, fängt sie ihn, mal fange ihn ich. Und wir können auch offen diskutieren und es muss nicht immer auf einen Nenner gebracht werden, sondern es kann der andere auch mal stehen gelassen werden. Und das finde ich wirklich eine gute Basis und ich darf auch schon ganz viel lernen. Also ich habe da echt ein gutes Gegenüber jetzt mittlerweile schon.
Klasse. Vielen Dank für eure Offenheit, dass ihr uns da habt reingucken lassen in eure Beziehung, in die Höhen und Tiefen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte euch noch zwei Arten von Tipps mitgeben zum Thema Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Und ihr seid ja, oder viele von euch sind ja beides. Ihr seid gleichzeitig in einer Eltern-Kind-Beziehung als Eltern und aber auch vielleicht noch als Kinder eure Eltern, die noch da sind. Und das eine sind Tipps, die, wo ich sagen würde, ist eine Zweibahnstraße. Das gilt für beide Seiten. Das eine ist, haltet Kontakt. Meine Eltern wohnen 500 Kilometer weg. Ich kann die nicht einfach so mal besuchen. Und es ist mein Job als Sohn, den Kontakt zu halten. Die dürfen das gerne auch tun. Aber es ist erstmal egal, was sie tun. Es ist mein Job, anzurufen, mich zu melden, da zu sein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, als Eltern, als Kinder, haltet Kontakt. Ganz bewusst und aktiv, wartet nicht, dass der andere kommt. Aber, und das ist der zweite Tipp der Zweibahnstraße, kennt Grenzen. Die Kinder müssen ihr Leben leben und die Eltern haben das Recht auf ihr Leben. Für mich sehr eindrücklich war da eine ältere Dame, 5 Kinder hat die großgezogen und hat irgendwann zu mir gesagt, boah, ich bin so glücklich, die sind alle weg. Die sind alle aus dem Haus, ich bin wieder frei. Und dann ist die eine Tochter ins Nachbarhaus gezogen mit 6 Kindern, war vollkommen überfordert und diese Frau, die 5 Kinder großgezogen hat, hat dann nochmal 6 Enkel großgezogen. Und die war am Ende. Und da war die Grenze überschritten. Guckt als Kinder und als Eltern, was ihr geben könnt und wollt und müsst und wo eure Grenzen sind. Und dann noch jeweils ein Tipp für Kinder und Eltern. Ihr Kinder, ihr habt die Chance, Beweger zu sein. Ihr könnt eure Eltern beweglich halten. Stoßt sie an, stupst sie an. Helft ihnen nicht, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt bis zum Schluss so weiter, sondern dass sie sich auf neue Dinge einlassen. Und die Eltern, ich mache euch Mut, sicherer Hafen zu sein für eure Kinder. Als meine Scheidung war, war ich 30 und ich wusste, ich kann jederzeit zu meinen Eltern fahren und einfach da sein. Die haben so getan, als wäre nichts. Ich musste da nichts tun, ich konnte einfach da sein. Und das war so gut, diesen Hafen zu haben, selbst wenn ich ihn nicht immer genutzt habe. Und ihr dürft, glaube ich, Hinterfrager sein. Eure Kinder müssen ihr Leben nicht leben, wie ihr das wollt. Aber ihr dürft eure Erfahrung einbringen und ihre Entscheidung hinterfragen. Und wenn sie sich anders entscheiden, ist es ihr Leben. Aber das ist eine Rolle, die ihr spielen könnt. Meinen nächsten Punkt möchte ich mit einem Zitat beginnen, was nicht aus der Bibel kommt, aber trotzdem schön ist. Freunde sind wichtig zum Sandburgen bauen. Freunde sind wichtig, wenn andere dich hauen. Freunde sind wichtig zum Schneckenhaus suchen. Freunde sind wichtig zum Backen von Kuchen. Vormittags, abends, im Freien, im Zimmer. Wann Freunde wichtig sind? Eigentlich immer. Ich finde es ein sehr schönes Gedicht, was aussagt, warum Freunde wichtig sind. Und da muss man natürlich wieder die Persönlichkeit beachten. Manche Leute brauchen mehr Freunde, anderen fällt es eher schwer, Kontakte zu halten und zu pflegen. Aber jeder braucht sie. Und es ist auch eine biblische Idee, dass Freunde von Gott gedacht sind, dass sie einem helfen können. Und jetzt haben wir erstmal einen kleinen Praxisbericht, allerdings komischerweise nur mit einer Person, obwohl es um Freundschaft geht. Christine, wenn ich dich da vorne bitten darf. Nein, Christine wird uns nicht erzählen, wie man Freundschaft mit sich selbst pflegen kann. Wir haben den zweiten Teil hier auch mal mit dabei. Genau, Petra ist im Urlaub.
Ja.
Und wir konnten die Reisekosten da nicht bezahlen. Darum wird Christine sie würdig vertreten und wirst für euch beide sprechen. Seit wann seid ihr denn befreundet?
Seit 17 Jahren.
Das ist ordentlich. Jawohl. Und wie pflegt ihr eure Freundschaft? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also erstmal schöne Grüße von der Petra. Und wie pflegen wir unsere Freundschaft? Also wir haben fast täglich Kontakt zueinander, manchmal per WhatsApp jetzt momentan. Dann telefonieren wir oft miteinander, dann treffen wir uns auch. Vieles geht manchmal auch von der Petra aus. Sie sagt, wann machen wir denn mal wieder was? Und machen dann ein paar Mal im Jahr oder ja einen Tag miteinander sogar, einen Ausflug oder so. Oder wir treffen uns zum Spazierengehen und ja, wir können ewig quatschen. Das geht ohne Ende. Wir werden einfach nicht fertig. Und ja, und was auch toll ist, wir durch das, dass wir den gleichen Glauben haben, und das kommt auch ein bisschen von der Petra, dass sie sagt, oder angefangen hat, dass wir miteinander beten und dass wir Bibelarbeiten miteinander machen. Wir sind miteinander im Hauskreis. Also wirklich tolle Freundschaft, muss ich sagen. Hatte ich vorher noch nicht so.
Also ihr habt dann in den 17 Jahren Formen gefunden, wo ihr gemerkt habt, das passt für uns, das ist gut, das machen wir so.
Es hat sich gesteigert. Wie mein Mann gestorben ist, da hat sie mich ein bisschen aufgefangen. Und da hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit und da hat sich das eigentlich noch vertieft.
Ja, das wäre jetzt, vielleicht ist das ja auch schon die Antwort genau auf die nächste Frage. Kannst du eine Situation sagen, wo du sagst, ja, da war ich so froh und dankbar, dass ich sie hatte?
Also das war jetzt zum Beispiel eine der Momente oder Wochen, Monate, wo ich das Gefühl hatte, die Petra ist da die genau, also sie hat mich einfach aufgefangen, sie hat immer wieder zugehört, sie hat mich immer wieder weinen lassen, sie hat nicht immer irgendwelche blöden Tipps gegeben, sondern einfach nur zugehört. Und ja, auch wenn ich die Geschichten schon 100 Mal erzählt habe, sie hat mir einfach wieder zugehört und ich habe das Gefühl gehabt, sie meint es ernst. Und ja, wenn ich Tipps gewollt habe, hat sie mir die gegeben, und aber nicht aufdringlich, sondern ja, einfach toll.
Klasse. Vielen Dank für diesen Einblick, dass du uns da hast teilhaben lassen. Schade, dass Petra nicht da ist.
Ja, aber sehr schade. Trotzdem. Sie wollte kein Händchen halten. Ich bin feucht.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Genau. Das Feld Freundschaft ist so weit und breit, da könnte ich ewig reden. Ich habe wirklich nur zwei kurze Sachen mir rausgesucht, die ich euch da weitergeben möchte. Und das erste ist die Frage, wer ist dein Systemadministrator? Wem gibst du Systemadministratorrechte? Das sind die Typen am Computer, die alles verändern dürfen. In Matthäus 18, Vers 15 heißt es, wenn ein Bruder sündigt, geh zu ihm und weise ihn zurecht, dann hast du einen Bruder gewonnen. Da geht es nicht darum, dass ich wahllos durch die Kante renne und allen sage, was sie falsch gemacht haben. Da muss die Beziehung stimmen. Gibt es einen Menschen in deinem Leben, der diese Rechte hat, dir auch mal zu sagen, wenn du falsch liegst? Ich habe zwei Personen in meinem Leben, außer meiner Frau, die das dürfen. Das eine ist mein langjähriger Freund Johannes. Er ist jetzt Mitte 40. Ich werde dieses Jahr 40. Das ist das klassische Alter, wo Männer irgendwann mal in die Midlife-Crisis kommen. Und entschuldigt meine Sprache, wir haben uns die Erlaubnis gegeben, uns gegenseitig einen aufs Maul zu hauen. Übertragenen Sinne sollte einer von uns abdrehen. Das haben wir vorher ausgemacht. Wir haben das Recht, dem anderen auch ganz deutlich zu sagen, wenn er Dinge tut, die nicht zu Jesus und zu unseren Werten passen. Und das Zweite ist Armin, mein KSS-Kollege, mit dem ich einmal die Woche telefoniere. Und auch hier haben wir ganz bewusst das Recht, den anderen mit Schuld zu konfrontieren, nachzuhaken und nicht locker zu lassen. Und das tut weh. Es ist viel schöner, einfach nur über die netten Sachen zu reden. Aber es ist so wichtig, wenn da jemand ist, der weiß, wie es mir geht, der nachhakt. Und Armin meinte neulich, also ich glaube, da und da hätte ich Mist gebaut. Aber ich wusste ja, dann muss ich es am Freitag hier erzählen. Also habe ich es gelassen. Ist jetzt nicht die gesündeste Motivation, aber besser als keine, oder? Also, und das tut uns beiden gut, jemanden zu haben, zu wissen, da muss ich Rechenschaft ablegen. Und er wird mich fragen, hast du da jemanden? Und wenn nein, such ihn dir. Und das Zweite ist, hast du jemanden, der dich zu Jesus trägt? Ihr kennt die Geschichte vielleicht, der Gelähmte auf der Bahre, den die vier Freunde zu Jesus bringen, das Dach abdecken und ihn runterlassen. So weit, so bekannt. Aber wisst ihr, was da über Jesus steht, als dieser Gelähmte vom Dach runterkommt? Als er ihren Glauben sah. nicht den Glauben des Gelähmten. Der Gelähmte wird gesund, weil die Freunde für ihn glauben. Hast du jemanden, der für dich glaubt, wenn du es nicht mehr kannst? Bist du jemand, der für seinen Freund, für seine Freundin glaubt, wenn die nicht mehr kann? Ich hatte eine Freundin, die hat eine ganz, ganz üble Zeit gehabt und stand vor mir und hat gesagt, du, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott es gut mit mir meint. Ich kann nicht mehr glauben, dass der irgendwas in meinem Leben tun wird. Und ich konnte sagen, alles klar, musst du nicht. Ich glaube das für dich. Und habe sie so getragen. Hast du jemanden, den du im Glauben zu Jesus trägst? Und wenn du nicht mehr kannst, der da ist und der dich dahin trägt. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Jetzt habe ich ganz viel über Beziehungen geredet. Aber was ist denn mit Gott? Wer ist Gott für dich? Für mich ist er der, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, der meinem Herzen am nächsten ist. Er ist mein himmlischer Vater. Er ist mein bester Freund. Merkt ihr was? Das waren genau die drei Themen, die wir gerade hatten. Ehe, Kind, Freund. All das ist Gott für mich. Und darum gilt all das, was ich gerade gesagt habe, auch für meine Gottesbeziehung. Und genauso vielfältig kann diese Beziehung zu Gott sein. Und in einer letzten Gesprächsrunde habe ich mir zwei Leute eingeladen, die unterschiedlich an ihren Glauben rangehen. Ich freue mich, dass ich den Bernd und die Gerlinde nach vorne bitten kann. Eigentlich wären es drei gewesen. Aber Christian Wüstling, der auch nochmal einen Aspekt reinbringen wollte, ist leider krank geworden und hat mir heute Morgen abgesagt. Aber wir schaffen das auch. Hm? Kriegen wir hin. Gerlinde, welche Rolle spielen denn Gefühle in deinem Glauben?
Also es ist bei mir ganz groß angeschrieben. Ich brauche das einfach, die Gefühle mit Gott zu haben, ihn zu spüren. Und ich weiß schon, dass das, was in der Bibel steht, alles die Wahrheit ist. Und wenn ich die Bibel lese, dass das, was da als Zusage auch drin steht, mir gilt. Aber wenn ich dann nicht merke, dass das wirklich auch für mich geschrieben ist, dann glaube ich das nicht ganz so fest, als wenn ich jetzt Bibel lese und der Vers, der haut mich auf einmal so um oder springt mir ins Gesicht, sage ich immer. Dann weiß ich, aha, der Vers ist von Gott und den hat er jetzt nur für mich und da spricht er jetzt mit mir und dann weiß ich, Gott ist da, Gott ist groß und Gott liebt mich und er ist einfach mein Freund und er ist für mich.
Was macht dann guter Lobpreis mit dir? Das ist ja auch was, Musik ist ja nicht nur hier, sondern auch da.
Ja, das ist das Gleiche. Im Lobpreis ist die Zeit einfach, wo ich Gott begegne, wo ich auch gern aufstehe, die Hände heb und ihm das ausdrücken kann, wie sehr ich ihn liebe, wie ich ihn lobe und ehre und durch die Lieder eben ihm das nochmal bekräftigen kann. Und wenn ich dann stehe, dann merke ich auch, wie das einfach meinen Körper ausfüllt, wie das in mich reingeht und wie ich da Beziehung mit Jesus habe.
Kannst du in einem Satz beschreiben, wer Gott für dich ist?
Ja, Gott ist einfach ein großes Fundament in mir. Also ich habe eigentlich nicht bloß einen Satz, weil ich habe gestern was erlebt und das wollte ich euch einfach erzählen. Das ist für mich so, dass ich eine stabile Beziehung habe zu Jesus und doch wird sie mir aber immer wieder geraubt, weil man einfach andere Dinge hat und Corona hat es jetzt auch nochmal bekräftigt. Und ich habe gestern haben wir einen Hauskreisleitertag gehabt und haben einen Spaziergang gemacht mit drei Gebetsstationen und da habe ich wieder gemerkt, was mein Zugang auch zu Gott ist oder wie mein Zugang ist und wie mich das gefüllt hat, dieses Gebet füreinander, miteinander und habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach wieder mehr mit Menschen zusammen beten, weil ich da einen guten Zugang zu Gott habe und das mein Fundament einfach noch stärker macht zu ihm.
Vielen Dank. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe dich, glaube ich, eben nicht hinten stehen sehen beim Lobpreis mit erhobenen Händen.
Nee, es ist ein bisschen konträr zu Gerlinde. Mein Zugang ist mehr rational, weniger emotional. Für mich ist es einfach so eine Art ganz feste Gewissheit, dass Gott existiert und dass er was in meinem Leben bewirken will.
Okay. Was ist dir dann wichtig? Wie pflegst du diesen Glauben dann, wenn es vor allem eine Kopfsache ist?
Ähnlich wie die Gerlinde sagt, schon durch Bibel lesen, auch aber mit der Erwartung, ein hörendes Lesen. Also quasi wirklich diese Erwartungshaltung zu haben, dass Gott mit mir durch sein Wort spricht. Also direkt in meine Situation, in mein Leben. Auch der Hauskreis letztendlich ist so eine Instanz, wo man seinen Glauben reflektieren kann, seine eigenen Gedanken nochmal gespiegelt bekommt oder neue Impulse auch bekommen kann.
Ich finde es witzig, die beiden jetzt hier zu sehen. Allein die Wortwahl, ne? Wie sie ihren Glauben beschreiben, sehr technisch, sehr emotional, ohne jede Wertung. Hätten wir jetzt Christian noch hier. Christian würde jetzt erzählen, dass ihm Orgelmusik, Kerzen und Liturgie ganz viel gibt. Wo ich immer daneben stehe, jetzt echt. Aber, und auch da zu merken, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern wir Menschen sind unterschiedlich und Hauptsache, man hat Zugang zu diesem Gott. Herzlichen Dank für diese Einblicke, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Und ich habe mich schon gefragt, wie kann denn das sein? Da ist ein allmächtiger Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und der hat Beziehung zu mir, zu dem kann ich Beziehung haben, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und mir ist dann ein Bibelvers wichtig geworden, der eigentlich genau das sagt. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wir können nicht Beziehung haben zu Gott, weil wir so toll sind, sondern weil er uns das Recht dazu gibt. Nächste Woche wird es um diesen Vers gehen, das ist der Predigtext der nächsten Woche. Darum werde ich jetzt gar nicht groß viel hier dazu zu erzählen. Ich möchte euch aber Mut machen, dieses Jahr, was jetzt hier in der Christusgemeinde kommt, zu nutzen und eure Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen. Eure menschlichen Beziehungen, aber auch eure Gottesbeziehung. Und sie ganz bewusst anzugehen und zu leben. Unsere Beziehung zu ihm können unsere ganze Kreativität, unsere ganze Vielfalt widerspiegeln. Und ich möchte jetzt eine dieser Sachen, dieses Nutzen, diese Chance nutzen, um dich was zu fragen. Wer ist Gott für dich? Jetzt gerade im Moment. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Ist er ganz nah an deinem Herzen? Oder irgendwie weit weg? Wenn du diese Einladung Jesu angenommen hast, sein Kind zu sein und schon die Königskrone hast, lebst du als Prinz Gottes, als Prinzessin diese Berufung? Weißt du, dass Gott der König, dein Vater ist? Und ja, wie stehst du zu ihm? Aber vielleicht sitzt du jetzt auch da und denkst dir, boah, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das mit diesem Gott ist. Ich mache dir Mut, die nächste Zeit dazu zu nutzen, zu fragen, wie komme ich hin dahin, dass dieser Gott, dieser Schöpfer mein Gott wird, mein Herr, mein Vater. Wie sieht die Beziehung aus, die du mit diesem Jesus haben könntest? Nutz die Zeit hier in der Gemeinde, die Gespräche nachher beim Kaffee, um das rauszukriegen. Amen.